Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst in der Ecclesia Pforzheim. Richtig schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß gar nicht, wir befinden uns jetzt, glaube ich, in der 5. Woche in Quarantäne, wo wir uns nicht mehr sehen dürfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mittlerweile im Homeoffice und ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wie Menschen aussehen. Ja, es ist so ungewohnt und ich muss echt sagen, ich vermisse den Gottesdienst. Ja, ich vermisse es, euch zu sehen und Gemeinschaft zu haben, den Gottesdienst zu feiern. Und am liebsten würde ich jeden einzelnen von euch einmal richtig schön umarmen. Aber ich freue mich schon riesig auf die Zeit, wenn es vorbei ist und wenn wir uns endlich wieder sehen dürfen. Und wir dürfen wirklich jetzt zu unseren Politiker beten, dass sie weise handeln und ja, die richtigen Schritte gehen, bis alles wieder frei ist. Ich musste heute an einen Bibelvers denken, wo es drin steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und auch wenn du jetzt gerade alleine zu Hause sitzt, darfst du wissen, du siehst es gerade nicht alleine an, sondern wir als gesamte Gemeinde schauen gerade diesen Online-Gottesdienst an. Und es ist wie, als wenn wir zusammen im Gottesdienst wären. Und unser Gebet ist es wirklich, dass du in deinem Zuhause jetzt gerade Gott erlebst, da wo du gerade bist, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, auf der Couch, mit der Familie oder wo auch immer du bist. Und nutz die Zeit. Wir wollen jetzt vor Gott kommen, wir wollen ihn groß machen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Und du darfst die Zeit wirklich nutzen, um auch vor Gott zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass er diese Zeit für sich gebrauchen möchte. Danach wird es noch eine Predigt geben von unserem Pastor Öli. Und zum Schluss wird es noch eine wichtige Info geben von mir. Deswegen bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Also, bis dann.
Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch gerne in eine neue Predigtserie starten. Ich habe sie Promise Keeper genannt und es soll um Jesus gehen und um die Art, wie Jesus seine Versprechen uns Menschen gegenüber hält. Und ich glaube, wenn wir von Versprechen reden, dann sitzen wir alle im selben Boot. Jeder von uns hat schon mal Versprechen gemacht und jeder von uns hat auch schon mal erlebt, dass andere ihm Dinge versprochen haben. Und ich glaube, es geht sogar noch weiter. Jeder von uns hat leider auch schon erlebt, dass er eigene Versprechen nicht halten konnte. Er hat sie gebrochen, er hat Menschen enttäuscht. Und ich glaube, auch du bist schon von Menschen enttäuscht worden, die dir Dinge versprochen haben, die sie nicht halten konnten. Und ich glaube, wenn wir von diesem Thema reden, Versprechungen machen, jemandem sein Wort geben, dann ist eine Sache total wichtig. Ja? Du brauchst die Macht, dein Wort, was du Menschen gibst, auch halten zu können. Es braucht eine gewisse Autorität. Du musst es auch durchziehen können. Du musst ein Stück weit Kontrolle haben über die Umstände. Sonst kannst du Versprechen geben, aber du kannst eben nicht garantieren, dass Dinge auch umgesetzt werden können. Und ich möchte euch mal kurz mit hineinnehmen, was Macht, was Autorität eigentlich bedeutet. Und ich erzähle euch eine meiner Lieblingsgeschichten von Wladimir Putin, dem Präsidenten Russlands, okay? Und zwar gab es mal eine Zementfabrik in Russland und die sollte dicht gemacht werden, oder sie ist sogar dicht gemacht worden, weil die Besitzer beschlossen haben, hey, das lohnt sich nicht mehr, das Business, wir profitieren nicht mehr genug, wir machen diese Fabrik dicht. Und plötzlich waren Tausende von Arbeitsplätzen bedroht und Putin hat sich jetzt eingeschaltet und hat gesagt, hey, so läuft das hier nicht. Diese Fabrik wird nicht einfach dicht gemacht, ich bin dagegen. Und er hat die ganzen Geschäftsführer, die ganzen Eigentümer in ihrem eigenen Besprechungsraum, in einem großen Besprechungszimmer ihrer Fabrik zusammengerufen und hat sie zusammengetrommelt und sie saßen da, er am Kopfende hat gesagt, Leute, was ihr entschieden habt, das zählt jetzt überhaupt nicht mehr. Diese Fabrik ist nur pleite gegangen, weil ihr inkompetent seid und weil ihr geldgierig seid. Und mir ist völlig egal, ob ich mich mit euch einigen kann oder nicht. Ich brauche euch gar nicht. Ich werde ohne euch jetzt diese Fabrik wieder hochziehen. Ich werde sie wieder aufmachen. Die ganzen Maschinen werden wieder in Betrieb gehen. Und was ihr sagt, ist mir völlig egal. Und dann überreicht er ihnen eine Vereinbarung, einen Vertrag. Und alle müssen das unterschreiben. Und die ganzen Eigentümer geben ihre ganze Rechte sozusagen an Putin und an die russische Regierung ab. Und dann gibt es einen interessanten Moment in dieser Besprechung, man kann das in so einer Doku sehen auf YouTube. Putin guckt sich diese Vereinbarung an und er sieht, dass ein Name von den 10, 12 Leuten, die im Raum sitzen, einfach auf dieser Liste fehlt. Und plötzlich sagt er, Deripaska, wo ist dein Name? Und der Typ bricht fast zusammen, du merkst, plötzlich bist du so in der Antarktis, ja, alles ist schockgefroren, alle haben panische Angst. Und er sagt, komm her, steh auf, komm hier rüber und unterschreibt das Ding. Und plötzlich ist da einer der reichsten Männer Russlands, der noch viele andere Firmen hat, ja. Einer, der wie ein kleines Kind brav aufsteht, rüber zu Putin dackelt und ganz, ganz gehorsam seine Unterschrift unter den Vertrag setzt, wie gewünscht. Und man merkt plötzlich, dass diese mächtigen russischen Geschäftsleute ganz genau wissen, wer die Macht hat in ihrem Land. Und dieser Mann, er weiß in diesem Moment, hey, wenn der Präsident will, dann bin ich morgen für immer verschwunden. Oder ich muss lebenslang ins Gefängnis. Oder ich werde auf offener Straße vielleicht umgebracht, wie es schon manchmal passiert ist. Und keiner wird irgendwie danach krähen. Kein Gericht wird irgendwie für Gerechtigkeit sorgen. Und hier sehen wir, was wirklich echte Macht ist. Und ich glaube, wenn wir von Jesus reden, dann glauben wir als Christen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er weitaus größere Macht hat als jeder Machthaber, der auf dieser Welt lebt, ja. Er hat absolute Macht, er hat Allmacht. Und genau darüber möchte ich mit euch reden. Jesus, der kann jedes seiner Versprechen halten, weil er absolute Macht hat über dieses Universum. Dazu möchte ich gerne mit euch lesen, Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Reden beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Und der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte, und der war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige der Ältesten der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu ihm zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Und die Männer gingen zu Jesus, baten ihn inständig, mit ihm zu kommen und sagten, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Er liebt unser Volk und hat sogar unsere Synagoge erbaut. Und Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit von dem Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt. Und ich habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und zu einem von ihnen sage, komm, dann kommt er. Wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Jesus staunte über diesen Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Wow. Über zwei Gedanken möchte ich mit dir reden. Der erste Gedanke lautet, Jesus hat nur guten Menschen ein Versprechen gemacht. Weißt du, es ist ja schön, wenn man weiß, dass Jesus allmächtig ist. Die Frage ist, ob man davon profitieren wird. Hat Jesus irgendwas für mich im Petto? Hat Jesus tatsächlich irgendwelche Versprechen, die er mir gegeben hat? Und hier sage ich, Jesus hat nur guten Menschen ein Versprechen gemacht. Und hier ist die Frage, ist das fair? Aber wir schauen mal rein. Dieser Hauptmann, der da in Israel seinen Dienst gemacht hat, es war ein richtig cooler Typ, oder? Er hat die höchsten Empfehlungen, die Leiter von der Stadt, in der er gelebt hat, die kommen direkt zu Jesus, die benehmen sich wie seine Cheerleader und sagen, Jesus, hey, theologisch und ethisch, wir haben es geprüft. Das ist ein richtig, richtig guter Mensch. Das ist ein ausländischer Machthaber, der sein Volk, der das Volk liebt, das Land, der eigentlich besetzt hat, oder? Der hat uns eine Synagoge gebaut, Jesus. Der ist anders als andere Soldaten, als andere Offiziere. Ja, der ist nicht gewalttätig, der beutet uns nicht aus. Der liebt dieses Land, der liebt die Menschen, der respektiert uns und unsere Bräuche. Und unser Glaube ist ihm wichtig. Jesus, der hat uns unser Gotteshaus gebaut. Und es wird auch klar, dass dieser Mann auch tatsächlich irgendwie ein guter Chef war. Der liebte seinen Diener und hat alles dafür getan, dass der irgendwie wieder gesund werden konnte. Also ein richtig cooler Typ, ein wirklich anständiger Kerl, ein Typ mit Werten, jemand, der sich für seine Gesellschaft eingesetzt hat, jemand, der sich für seine Mitarbeiter eingesetzt hat, ein Chef, wie du ihn dir nur wünschen kannst. Ein Führer, dem es eben nicht nur um Macht und Einfluss und Geld ging, sondern dem tatsächlich die Menschen wichtig waren. Und ich glaube, es ist für uns immer wieder so wichtig, dass der christliche Glaube einfach davon ausgeht, dass Menschen, sogar Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, die mit Jesus nichts am Hut haben, dass sie in der Lage sind, Gutes zu tun. Und das ist Gott auch nicht egal, wie Menschen leben. Weißt du, Gott ist nicht so beleidigt und steht beleidigt neben dem Guten, was Menschen tun und sagt, boah, das finde ich aber nicht okay, solange du mich nicht anbetest, interessiert mich das nicht, dass du dich für deine Familie einsetzt und für dieses Land einsetzt, dass du dich ehrenamtlich irgendwie engagierst, dass du spendest, dass du was Gutes tust, um die Welt um dich herum zu ändern. Das juckt mich alles nicht, dass du treu deinen Job machst. Nein, Gott ist nicht so. Gott feiert das, wenn Menschen tatsächlich Dinge tun, die in seinen Augen gut sind. Ja, ich glaube sogar, dass Menschen, ohne es zu wissen, eigentlich etwas verwirklichen, was Gott in sie hineingelegt hat. Ich glaube, Gott hat die Welt so eingerichtet, dass Menschen eigentlich spüren, was das Richtige ist. Sie tun es oft nicht, aber es ist doch etwas von dem Bewusstsein da, was Gott eigentlich möchte. Und ich glaube, auch wir als Christen, wir sollten das feiern, was die Menschen um uns herum Gutes tun. Ja, jetzt gerade in der Krise, die Ärzte, die Politiker, Ordnungskräfte, was auch immer, Polizisten, oder Leute, die ehrenamtlich Vollgas geben, Menschen, die sich leidenschaftlich für ihren Job und für ihre Familie einsetzen, Leute, die geniale Lehrer sind oder was auch immer. Hey, wir sollten uns über solche Leute freuen. Ich glaube, Gott feiert das. Und ich glaube, Jesus hat dieser Mann, dieser Hauptmann, der hat ihm wirklich richtig gut gefallen. Wenn Jesus ein Handbuch irgendwie für Offiziere geschrieben hätte, ich glaube, er hätte genau die Qualitäten gefordert, die er bei diesem Hauptmann hier gesehen hat. Aber obwohl dieser Mensch irgendwo ein guter Typ war und obwohl er einen guten Ruf hatte und obwohl auch Jesus, glaube ich, seine Freude an ihm hatte, waren es noch zwei andere Eigenschaften, die Jesus in seinem Leben so richtig, richtig gefeiert hat. Das eine ist seine super geniale Selbsteinschätzung. Der Hauptmann, weißt du, der wusste einerseits, wer er war. Der hatte als Führungskraft keine Minderwertigkeitskomplexe. Weißt du, der Hauptmann war in den römischen Legionen, das war die höchste Position, die du als einfacher Soldat erreichen konntest. Das heißt, das war ein Kerl, der hat sich von ganz unten so weit hochgearbeitet, wie er nur konnte. Der war garantiert fleißig, der war garantiert klug, der hatte Ahnung von Strategie, der war seinen Vorgesetzten aufgefallen. Das war ein genialer Typ und er wusste ganz bestimmt auch, was er konnte. Der wusste auch, was er für ein Leben führte und dass das in den Augen von den Leuten ganz okay war. Auch da hat er keine Komplexe gehabt. Der hat keine Probleme gehabt, seine jüdischen Freunde so zu aktivieren und zu sagen, hey, könnt ihr euch bitte mal bei diesem Jesus für mich einsetzen? Ich meine, der kennt mich nicht. Das wäre richtig Hammer, wenn ihr mal ein gutes Wort für mich einlegen könntet. Aber wir sehen auch noch mehr bei diesem Hauptmann, bei diesem Soldaten. Er hatte nämlich darüber hinaus auch den Mut, seiner dunklen Seite ins Gesicht zu schauen. Hey, als Jesus plötzlich vor seiner Einfahrt steht, schickt er Freunde raus und sagt, Jesus, sorry, du kommst hier nicht rein. So war das alles nicht gedacht. Und zwar nicht deswegen, Jesus, weil ich keinen Platz habe für den einfachen Handwerker aus Galiläa, ja, weil in mein Haus nur Marmor und goldene Wasserhähne kommen. Nein, er sagt, Jesus, ich spüre, ich kapiere, dass in dir jemand ganz anderes zu mir kommt. Jemand, der nicht nur von dieser Welt ist. Jemand, mit dem Gott ist. Ich weiß nicht, ob dieser Hauptmann begriffen hatte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus selbst Gott war, keine Ahnung. Aber er hatte jedenfalls verstanden, dass Gott mit diesem Jesus ist. Und er sagte sich, Jesus, weißt du, ja, mir ist mein Diener wertvoll. Und meine jüdischen Freunde sagen, ich bin es wert, dass du mir hilfst. Aber ich sag dir was, wenn ich anschaue, wer du bist, was du verkörperst, dann weiß ich, ich bin es nicht wert. Und das finde ich genial. So viele Menschen in dieser Welt können nicht so ehrlich über sich selbst sagen. Dieser Hauptmann hat gesagt, Jesus, ich führe ein Leben, was in den Augen der Leute ganz okay ist. Aber wenn dein göttliches Licht auf mein Leben fällt, dann sieht man eigentlich nur noch Dreck. dann weiß ich, das reicht nicht, was ich zu geben habe. Das reicht nicht für eine Beziehung mit dir, ich habe es nicht verdient. Aber ich bitte dich trotzdem, mir zu helfen. Und mich fasziniert das, weil ich eben in unserer Gesellschaft immer wieder ganz andere Dinge sehe. Leute, die nicht ehrlich über ihr eigenes Leben sind. Ganz cooles Beispiel habe ich neulich jetzt wieder mir angeschaut. Arthur Axmann war während des Zweiten Weltkriegs Reichsjugendführer in Deutschland. Das heißt, er war der Chef der Hitlerjugend. Und du kannst auf YouTube so ein 3-stündiges Interview schauen, zu dem Zeitpunkt, wo er über 80 Jahre ist. Und er wird eben zu seiner ganzen Tätigkeit, zu seiner ganzen Ideologie als Nazi, zu allem, was er damals so getan hat, befragt. Und am Ende kommt es zu so einem Fazit und der Moderator fragt ihn, wie ist es denn, haben Sie persönlich, empfinden Sie Schuld? Und dann ist es so krass, was dieser Mann sagt. Er sagt, wissen Sie, ich war damals jung, Sturm- und Drangphase, ich habe sicher Fehler gemacht. Wir waren idealistisch, wir haben sicherlich Fehler gemacht. Wir haben manche Dinge nicht gesehen, die an Verbrechen geschehen sind. Und ja, ich habe einem System gedient, in dem auch Verbrechen passiert sind. Aber persönlich empfinde ich überhaupt keine Schuld. Und ich fand das so krass, denn über diesen Arthur Axmann weiß man, dass er in den letzten Kriegsmonaten eine Panzerdivision aufstellen hat lassen mit lauter 17-Jährigen drin und die alle in den Tod geschickt hat. Und in dem letzten Kampf um Berlin, wo schon allen klar war, dass der Krieg verloren war, hat er nochmal eine Truppe aufstellen lassen von Leuten, die waren noch deutlich jünger, da waren 14-Jährige dabei. Und er hat sie in den Krieg geschickt, obwohl er genau wusste, die würden dabei draufgehen. Hey, und dieser Mensch sagt mir, ich empfinde persönlich keine Schuld. Man weiß über ihn, dass er selbst nach dem Zweiten Weltkrieg noch Kontakt aufgenommen hat mit ehemaligen Nazis, dem sogenannten Naumann-Kreis, die versucht haben, die Bundesrepublik Deutschland zu unterwandern und irgendwo wieder Nazis in verschiedene Schlüsselpositionen zu bekommen. Und er sagt, hey, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das ist absolut krass, oder? Und trotzdem glaube ich, es ist genau das, was so oft in uns auch abgeht. Und Jesus, ich finde es so spannend, bevor diese Begegnung hier stattfindet mit dem Hauptmann, hat er eigentlich ein paar coole Beispiele gebracht. Er hat gesagt, hey, ihr seid immer so drauf als Menschen, ihr kommt zu eurem Nachbarn und sagt, hey, kann ich dir helfen? Weißt du, ich sehe so einen kleinen Splitter in deinem Auge und den würde ich gerne rausoperieren. Und Jesus sagt, und ihr kapiert nicht, dass da ein dicker, fetter Balken in deinem eigenen Auge steckt. Ein fetter Baumstamm, du kannst eigentlich kaum gerade gehen. Und du willst jemand anders seinen Splitter aus den Augen ziehen. Das ist irgendwie, wie wir Menschen funktionieren. Wir sehen alles, die kleinsten Kleinigkeiten, die andere falsch machen. Der Ehepartner, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unser Chef. Aber wir haben so ein Riesenproblem damit, unseren eigenen Schattenseiten irgendwo so ins Angesicht zu schauen. Und Jesus hat auch gesagt, hey, wenn ein Baum nur schlechte Früchte hat, nur verschimmelte Äpfel produziert oder was auch immer, hey, dann muss man sich vielleicht schon mal Gedanken machen, ob mit dem Baum vielleicht irgendwas nicht stimmt. Und ich empfinde, dass wir sehen, dass da echt unser Leben auch schlechte Früchte bringt, dass wir böse Dinge tun, dass wir lügen, dass wir untreu sind, dass wir egoistisch sind. Aber wir sagen immer, hey, mit meinem Baum ist alles in Ordnung. Und ich finde es so cool, dass dieser Hauptmann anders war. Er war in der Lage, ganz kurz und klar zu sagen, Gott, wenn ich dir begegne, dann weiß ich bin nicht würdig. Und das Zweite, was Jesus unglaublich beeindruckte an diesem Hauptmann, das war sein Glaube. Wirklich steil, wie er darüber redet. Er sagt, hey, ich habe in ganz Israel, in dem Land, in dem Gott seit Jahrhunderten angebetet wird, leidenschaftlich wie nirgendwo sonst, ich habe keinen Menschen gefunden, der so einen gewaltigen Glauben hat. Hey, alle Juden in unserem Heimatland können mit diesem Hauptmann nicht mithalten. Was für ein abgefahrenes Kompliment. Und ich finde das genial. Hier haben wir einen Menschen, der hat etwas in seinem Leben hinbekommen. Jemand, der Macht hat, jemand, der was drauf hat, jemand, der Potenzial hat. Jemand, der gleichzeitig irgendwie unter allen, die ihn kennen, als guter Mensch gilt. Und trotzdem kann er sagen, das ist nicht genug. Meine Liebe zu den Juden, meine Spenden für ihr Gotteshaus und die guten Taten, die ich tue, vor Gott reicht das nicht. Und hier ist ein Mensch, der wirklich auch weiß, hey, bei allem, was ich kann, ich brauche eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Ich will es dir mal mit ein paar Filmtiteln von James Bond sagen. Hier war ein Mann, der sagte sich, diese Welt ist nicht genug. Er brauchte ein übernatürliches Quantum Trost, weil er wusste, dass seine eigene Macht Grenzen hatte. Als Soldat hatte er zwar die Lizenz zum Töten, aber er konnte Menschen nicht vor dem Tod bewahren. Er wusste, dass der Morgen nie stirbt, aber er wusste, dass er an einem anderen Tag sterben würde. Und im Angesicht des Todes, so wusste er, würde er einen Skyfall brauchen. Der Himmel müsste in seine Welt hereinbrechen und sein Leben ewig machen. Und mit Blick auf seinen todkranken Diener wusste er genau, dieser Diener brauchte eine Berührung mit dem goldenen Finger Gottes. Und dieser Hauptmann war davon überzeugt, dieser Finger Gottes ist an der rechten Hand von Jesus. Ein Mensch, der klug war, ein Mensch, der was geleistet hatte, aber er war sich absolut sicher, ich brauche mehr. Ich brauche eine Verbindung zu diesem Gott. Ich habe vieles noch nicht begriffen, aber ich spüre, in diesem Jesus, da kommt Gott gerade hier direkt vor meine Haustür. Ich will heute und in den nächsten Wochen darüber reden, dass Jesus seine Versprechen uns gegenüber hält. Und ich wollte euch ein bisschen provozieren, indem ich gesagt habe, Jesus hält aber nur guten Menschen seine Versprechen. Oder er gibt überhaupt nur guten Menschen Versprechen. Und bevor du dich jetzt hinstellst und sagst, das ist aber nicht fair, Jesus ist der Sohn Gottes, der sollte alle Menschen lieben, da will ich, dass du verstehst, wie ich es meine. Weißt du, ein guter Mensch ist in Gottes Augen eben niemals ein Mensch, der ein moralisch perfektes Leben führt. Jemand, der alles richtig macht oder der zumindest vieles richtig macht oder jemand, der mehr richtig macht, als er falsch macht. Weißt du, das reicht nie. Gott ist vollkommen und mit unserem einigermaßen gut kommen wir nie dahin, dass wir Gottes Forderung in das, was nötig ist, um in seine Gegenwart zu kommen, erfüllen können. Und deswegen sagt Jesus, hey, gute Menschen sind in meinen Augen Menschen, die mir gegenüber ehrlich über ihr eigenes Leben sind. Menschen, die nicht versuchen, den Dreck ihres Lebens zu verstecken, sondern ihn mir bringen und mich um Vergebung dafür bitten. Und Menschen, die begreifen, egal wie gut sie auch drauf sein mögen, dass sie mich brauchen. Das sind gute Menschen in den Augen von Jesus. Und das sind die einzigen Eigenschaften, die dich Gott nahebringen können. Dass du ehrlich wirst und dass du deinen Stolz überwindest und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Und der zweite Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, der lautet, Jesus hat die Vollmacht, seine Versprechen zu halten. Weißt du, der erste Teil von Promise Keeper, über den ich gerade mit dir spreche, ich habe ihn genannt, Jesus kann. Jesus kann, er kann einfach. Ja, was denn? Ja, er kann einfach. Und weißt du, dieser Soldat, der kannte sich mit einer Sache aus, mit Befehlsgewalt. Als Jesus mit seinem Taxi vor seinem Grundstück parkt und er die Leute rausschickt, dann lässt er ihm sagen, Jesus, hey, ich verstehe das Thema Autorität. Ich bin Teil einer Armee. Wenn meine Vorgesetzte mir einen Befehl geben, dann ziehe ich es durch. Und wenn ich meinen Soldaten einen Befehl gebe, wenn ich sage, spring, dann springen die. Das ist für mich ganz normal. Er wusste, ich persönlich repräsentiere die gewaltige römische Weltmacht. Wenn ich etwas sage, auch hier in Israel, dann steht die ganze Power Roms dahinter. Und dieser Mensch sagte jetzt, aber Jesus, ich verstehe, dass die ganze Kraft Gottes mit dir ist. Dass die ganze Autorität Gottes deine Autorität ist. Dass du alle Macht hast, die es in diesem Universum gibt, dass du eine unwiderstehliche Macht hast, dass du alles tun kannst. Du musst nicht verhandeln, du musst nicht um deine Macht kämpfen, deine Macht ist nie und durch niemanden bedroht. Und deswegen weiß ich, wenn du nur ein Wort sprichst, dann wird mein Diener gesund. Das ist so krass. Dieser Kerl, dieser Hauptmann hatte etwas verstanden, was die Bibel später im Neuen Testament noch viel deutlicher ausdrückt. In Kolosser 1, 15 bis 17 lesen wir: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Immer wieder wichtig zu wissen, immer wieder wichtig zu spüren, auch in Zeiten der Krise. Es liegt doch nicht an allem, was wir Menschen tun, auch wenn Gott es benutzt. Letztlich besteht diese Welt weiterhin, weil Gott es möchte und weil Jesus den Bestand dieser Welt garantiert. Wow, dieser Hauptmann hatte das Thema Vollmacht, das Thema Autorität, das Thema Macht wirklich verstanden. Und ich finde es genial, dass im Lukas-Evangelium dieses Wort Vollmacht, dieses Wort Macht, dieses Wort Autorität immer wieder vorkommt. Und über Jesus wird gesagt, er hat in Vollmacht gepredigt. Wo Jesus gesprochen hat, wo Jesus in irgendwelchen Gotteshäusern gepredigt hat oder Open Air, da sind Menschen verändert worden, Menschen haben gespürt, das ist nicht nur Gelaber, da ist Kraft dahinter. Und dann sind auch immer wieder Menschen geheilt worden, sind Wunder passiert. Jesus hatte Vollmacht. Jesus hat die Vollmacht beansprucht, Sünden zu vergeben im Lukas-Evangelium und er hat sozusagen auch durch Wunder bewiesen, dass er diese Vollmacht hatte. Jesus hat aber auch seinen Nachfolgern Vollmacht versprochen. Wir dürfen als Christen immer wieder übernatürlichen Schutz erleben. Wir dürfen immer wieder erleben, dass unsere Gebete erhört werden. Wir dürfen sogar auch erleben, hin und wieder, viel zu selten, wenn es nach mir geht, dass Menschen geheilt werden, so wie bei Jesus. Es bleibt in seiner Hand, aber es passiert tatsächlich immer wieder. Ich bin einige Male in meinem Leben wirklich Zeuge von solchen Momenten gewesen. Und Jesus hat tatsächlich auch damals zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, zu seinen Schülern gesagt, hey, ich gebe euch meine Vollmacht. Geht los, predigt die gute Nachricht von mir, von meinem Reich und heilt Kranke. Wow. Und weißt du, ich glaube, Jesus hat diesen Auftrag nie zurückgenommen und hat auch diese Vollmacht nie seiner Kirche entzogen. Wir haben das manchmal vergessen, sind sehr verkopft, haben manchmal Probleme damit, all das Übernatürliche in unser Weltbild einzubauen. Aber ich glaube, Gott ist derselbe. Jesus ist derselbe, der immer war. Und ich möchte ganz kurz jetzt in diesem Moment die Zeit nutzen und möchte dich einladen, wenn du krank bist, wenn du irgendwelche Regionen in deinem Körper hast, wo Dinge nicht stimmen, wenn da irgendwo Schmerzen in deinem Körper sind oder wenn du Depressionen hast, auch das ist mir jetzt gerade nochmal wirklich wichtig, wenn du innerlich einfach kaputt bist oder wenn du auch bis ganz tief in dein Inneres hinein spürst, dass da Charaktereigenschaften sind, unter denen du leidest, unter denen dein Umfeld leidet und die Veränderungen brauchen. Ich will jetzt beten, wirklich um übernatürliche Heilung, um das Eingreifen von Jesus in deinem Leben. Wenn du ganz konkret körperlich krank bist, dann nimm doch deine Hand, eine deiner Hände und leg sie auf die Region deines Körpers, wo du Schmerzen hast oder wo du weißt, dass die Ursache deiner Krankheit sitzt. Wenn du seelische Probleme hast, leg deine Hand doch einfach in Richtung von deinem Herzen. Einfach so als Symbol für dein Innenleben. Und ich will kurz mit dir beten. Jesus Christus, ich habe verstanden, dass der Vater im Himmel dir seine ganze Vollmacht gegeben hat. Du verkörperst alle Macht, die in diesem Universum vorhanden ist. Und ich bete jetzt in diesem Moment, Jesus Christus, in deinem Namen, dass Menschen geheilt werden von Schmerzen im Rücken, im Knie, in der Schulter. Herr, ich bete, dass Menschen sogar von Krebs geheilt werden. Herr, ich bete, dass Menschen befreit werden von Depressionen. Herr Jesus, von Gedanken, die sie zerstören. Und ich bete, dass du auch Charakterzüge veränderst, Herr Jesus, unter denen Menschen und ihr Umfeld leidet. Du bist Gott, wir bekennen deinen Namen und ich spreche deinen Namen aus. Herr Jesus, du bist jetzt durch deinen Heiligen Geist dort, Herr, wo Menschen diese Predigt anschauen. Amen. Jesus hat uns Vollmacht versprochen. Er hat uns auch als Christen die Vollmacht versprochen, dass wir immer wieder Erkenntnis haben können, übernatürliche Erkenntnisse und so Worte Gottes in das Leben von Menschen sprechen können. Es ist Wahnsinn. Jesus hat unumschränkte Vollmacht und er lässt seine Kirche, seine Gemeinde daran teilhaben. Und durch dich, der du vielleicht schon Christ bist, können andere Menschen wiederum mit der Macht Gottes in Berührung kommen, mit der Macht Jesus in Berührung kommen. Ich will noch mit einer Geschichte meine Predigt abschließen und dir nochmal so dieses Thema Autorität verdeutlichen anhand von dieser sehr, sehr witzigen Geschichte. Ich glaube, es war 1981, Jimmy Carter war Präsident der Vereinigten Staaten und an einem Freitag kam seine Tochter Amy nach Hause und sie hatte eine Hausaufgabe bekommen und sollte eine bestimmte Frage in einem Aufsatz beantworten zur industriellen Revolution. So, ihre Mutter war ein bisschen überfordert mit diesem Thema, wusste nicht so genau, was man da antworten und schreiben sollte und hat einen ihrer Mitarbeiter im Weißen Haus darauf angesetzt. Der wiederum dachte sich, naja, am besten frage ich gleich im Arbeitsministerium nach, weil industrielle Revolution, Arbeit und so, das passt ja alles zusammen. Er ruft da an, drückt sich vielleicht nicht ganz glücklich aus. Jedenfalls bekommen die das völlig in den falschen Hals und sie denken, dass es ein Auftrag ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, vom Präsidenten höchstpersönlich. Und so gehen am Freitagabend die Computer, die schon aus waren, wieder an und sämtliche Mitarbeiter werden jetzt an diesen Eilauftrag des Präsidenten, wie sie alle dachten, gesetzt und sie arbeiten durch bis Sonntagmorgen, dann bringen sie einen Aufsatz mit unglaublich vielen Seiten in Druck und am Sonntagabend liefern sie im Weißen Haus einen dicken, fetten Aufsatz über das Thema und die Fragestellung von Amy Carter im Weißen Haus ab. Amy gibt das Ding in ihre Schule ab und alle sind glücklich, alle sind begeistert, dieser Aufsatz hat läppische 200.000, 300.000 Dollar gekostet, weil ein ganzes Ministerium ein Wochenende dran gearbeitet hat. Aber gut, solche Dinge passieren. Und Amy gibt freudestrahlend diesen Aufsatz bei ihrem Geschichtslehrer ab. Nur der ist einfach mal überhaupt nicht begeistert und gibt ihr nur eine sehr, sehr durchschnittliche 3. Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel, um einfach zu sehen, wie Autorität funktioniert. Weißt du, Amy konnte irgendwie über sämtliche Ressourcen der Vereinigten Staaten an diesem Wochenende verfügen, aber weder ihr Vater noch die Regierung noch irgendwer sonst hatte die Autorität, die Vollmacht über ihre Noten. Die lagen bei dem Geschichtslehrer und ihm hat es nicht gepasst. Und das ist immer wieder so ein wichtiger Gedanke mit Jesus. Manchmal fragen Leute, hey, wie könnt ihr sagen, dass nur durch Jesus Menschen zu Gott kommen können? Wie könnt ihr sagen, dass ihr den einzigen Weg habt? Weißt du, es hat Gott gefallen. Das ist tatsächlich die einzige himmlische Bedingung, die es gibt, dass Gott sagt, ihr könnt nur gerettet werden, euer Leben kann nur ewig werden. Ihr könnt nur auch in Kontakt kommen mit meiner absoluten Vollmacht, die sogar Macht über den Tod beinhaltet, wenn ihr den einen akzeptiert, dem ich als Mensch meine Macht gegeben habe. Der gekommen ist, ja, um Gottes Wort lebendig zu machen, der Gott verkörpert hat auf dieser Erde, entweder ihr akzeptiert ihn oder ihr lehnt mich ab, und zwar für immer. Und ihr werdet von mir getrennt bleiben in Ewigkeit. Ihr werdet an einem Ort enden, den die Bibel die Hölle nennt, ein Ort, wo ihr getrennt seid von mir und wo ihr überhaupt kein Leben mehr haben werdet, weil nur bei mir das Leben ist. Und wir müssen verstehen, dass eben Jesus der Repräsentant Gottes ist. Und deswegen will ich dich auch heute wieder einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, öffne ihm dein Leben. Wenn du aber ein Eingreifen Gottes brauchst, hey, es kommt auf den Namen Jesus an. Und es kommt darauf an, dass du diesem Jesus Freiraum in deinem Leben gibst, dass er Kontrolle in deinem Leben haben darf, dass er in deinem Leben wirken darf, dass er jeden Bereich deines Lebens durchdringen darf und du dadurch richtig gesund wirst und Gottes Autorität und Gottes Macht sich in deinem Leben entfalten kann. Auch heute laden wir dich ein, wenn du merkst, dass dieser Jesus vor deiner Haustür steht wie vor dem Hauptmann. Hey, sei nicht so, das war vielleicht der einzige Fehler, den er gemacht hat. Sag nicht, ich bin es nicht wert. Weißt du, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du es wert bist, von Gott gerettet zu werden. Lad Jesus heute ein, dass er zur bestimmenden Kraft in deinem Leben wird. Ich will noch kurz für dich beten. Jesus, danke, dass du Gottes ganze Macht verkörperst, dass du der Herr bist. Und danke, dass du all deine Versprechen halten kannst, weil du absolute, unwiderstehliche Macht hast über alles, was zu diesem Universum gehört. Denn das Universum ist von dir geschaffen und es hält nur, alles wird nur zusammengehalten durch deine Kraft. Und dafür danken wir dir. Jesus, ich bete, dass du Menschen begegnest durch diesen Gottesdienst und dass du mit uns bist in dieser Woche. Amen.
Vielen Dank, Öli, für deine Predigt. Es ist wirklich ermutigend zu wissen, dass Gott treu ist und er seine Versprechen hält. Herr, und wenn dich die Predigt angesprochen hat, darfst du dich gerne auch bei uns melden. Wir blenden hier jetzt unsere Kontaktdaten ein und du darfst du gerne melden, wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du Fragen hast oder wenn du einfach nur Gebet möchtest. Und wir würden uns freuen, mit dir in Kontakt zu treten. Und jetzt kommen wir zu unserem Investment. Und beim Investment möchte ich euch mitteilen, dass wir uns gerade wirklich darüber unterhalten und diskutieren, was für ein Kameraset wir gerade kaufen. Denn im Moment nehmen wir alles mit privaten Gegenständen auf, mit meiner eigenen Kamera. Und wir wollen wirklich da ja, ein professionelleres Set kaufen. Und das ist so unsere Vision. Und unser Wunsch ist es, dass ihr es auch mittragt. Und wenn dir das auch im Herzen groß wird und dir diese Gottesdienste gefallen, darfst du gerne etwas an unsere Gemeinde überweisen. Und du siehst hier gerade, wo du es hinüberweisen kannst. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir von dir Unterstützung bekommen. Zum Abschluss habe ich noch eine richtig wichtige Info für euch. Am 28. April werden wir ein Gemeindeforum haben. Und dort werden wir per Videokonferenz als Gemeinde zusammenkommen und euch ein paar richtig wichtige Infos mitteilen. Wie ihr daran teilnehmen könnt, werden wir noch per E-Mail an den Verteiler weitergeben. Aber es wäre wirklich wichtig, wenn du dabei bist. Und ja, ich freue mich, euch alle wiederzusehen per Videokonferenz. Und bis dahin wünsche ich jedem einzelnen von euch eine gute Woche und bis dann.